Beziehung zu Krishna oder auch meine Beziehung zu Krishna. Und ich beabsichtige, morgen, das heißt Mittwochabend, genau, Mittwochabend und Donnerstagabend noch darüber zu sprechen und auch Freitagmorgens für die Unermüdlichen, also die Zeit haben, so früh zu erscheinen. Ich habe viel über diese Themen, die ich heute ansprechen werde, nachgedacht. Denn irgendwie verlangt es die ist ein Verlangen der menschlichen Seele nach einer Beziehung, die ohne Ende ist, eine Beziehung, die ohne Begrenzungen sind und die überwältig ist, eine Beziehung zu Gott. Das ist eigentlich, was viele derjenigen, die sich dem spirituellen Leben zuwenden, im tiefsten Inneren suchen. Wenn man aber fragt, was ist denn deine Beziehung zu Gott, Rolf, dann ist das zunächst einmal eine Frage, wo man wirklich ein bisschen nachdenkt. Auch in unserer Bewegung habe ich gemerkt, wenn man so fragt, wie sieht deine Beziehung zu Krishna aus? Dass viele Devotees mit dieser Frage zunächst einmal doch sehr ins Nachdenken geraten, weil das nicht etwas ist, worüber man so oft und so tief denkt. So, heute möchte ich gerne dieses Thema ein bisschen anschneiden. Es ist das erste Mal, dass ich darüber in einer, sagen wir mal, organisierten Form spreche. Und ich bin mal gespannt, was ihr denken werdet und hoffe, dass einiges bei euch ausgelöst wird. Ja, stimmt, es ist sehr warm. Soll der wärmste April sein bisher in diesem Kali-Yoga.
Seit 28 Jahren.
Seit 28 Jahren, ja. Gut, wir werden den ersten Teil dieser Vorlesungsreise hören, die einfach nur heißt, wir haben eine Beziehung zu Krishna, die wir vergessen haben. Das ist das Thema. Wir werden diesen Vers hier aus der Bhagavad Gita zitieren. Ich sage das für unsere Gäste, die das erste Mal da sind. Wir werden jetzt ein bisschen in der ursprünglichen Sanskrit-Sprache rezitieren, in der die Bhagavad Gita geschrieben ist, und werden dann gleich im Anschluss Übersetzung hören und die Erläuterung, und zwar in deutscher Sprache. Ich habe schon einmal erlebt, dass Leute, die das nicht klar war, einfach enttäuscht aus der Vorlesung herausgingen und sagten, die sprechen jetzt nur eine Fremdsprache. Nein, wir werden in Deutsch sprechen. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Hier dann. Hier. Yaj. Yajva.
Yajva.
Na.
Na.
Namoham.
Yashyatvaram
unamoham evam yasyasi pandava
evam yasyasi pandava
yena bhutanya sheshani
yena bhutanya sheshani
raksyasyatmanyato mayi
raksyasyatmanyato
mayi. Heißt so, wenn du Wissen von einer selbstverwirklichen Seele empfangen hast, wirst du nie wieder in Illusion fallen. Denn durch dieses Wissen wirst du sehen, dass alle Lebewesen nichts anderes sind als Teile des Höchsten oder, mit anderen Worten, dass sie mein sind. Erläuterung. Wenn man von einer selbstverwirklichten Seele, das heißt von jemandem, der die Dinge so kennt, wie sie sind, Wissen empfängt, erkennt man, dass alle Lebewesen Teile der höchsten Persönlichkeit Gottes Sri Krishnas sind. Die Vorstellung, etwas existiere, getrennt von Krishna, wird Maya genannt. Ma heißt nicht und Ja heißt dieses. Einige Menschen glauben, wir hätten mit Krishna nichts zu tun. Krishna sei nur eine bedeutende historische Persönlichkeit und das Absolute sei das unpersönliche Brahman. In Wirklichkeit aber ist dieses unpersönliche Brahman, wie in der Bhagavad Gita bestätigt wird, Krishnas persönliche Ausstrahlung. Als die höchste Persönlichkeit Gottes ist Krishna die Ursache von allem. In der Brahma Sanghita wird unmissverständlich gesagt, dass Krishna die höchste Persönlichkeit Gottes, die Ursache aller Ursachen ist. Selbst die Millionen von Inkarnationen sind nur seine verschiedenen Erweiterungen, ebenso wie auch die Lebewesen seine Erweiterungen sind. Die Mayavadi-Philosophen glauben irrtümlicherweise, dass Krishna seine eigene getrennte Individualität verliere, wenn er sich in viele Formen erweitere. Aber dies ist eine typisch materielle Vorstellung. In der materiellen Welt machen wir die Erfahrung, dass ein Gegenstand seine ursprüngliche Identität verliert, wenn er in mehrere Teile zerlegt wird. Doch die Mayavadi-Philosophen verstehen nicht, was absolut eigentlich bedeutet. Sie wissen nicht, dass auf der absoluten Ebene 1 plus 1 gleich 1 und 1 minus 1 ebenfalls gleich 1 ist. Aus Mangel an ausreichendem Wissen über die absolute Wissenschaft sind wir von Illusionen bedeckt. Und glauben daher, wir seien von Krishna getrennt. Obwohl wir getrennte Teile Krishnas sind, sind wir dennoch nicht von ihm verschieden. Der körperliche Unterschied zwischen den Lebewesen ist Maya, das heißt, er existiert nicht wirklich. Wir sind alle dafür bestimmt, Krishna zufriedenzustellen. Nur unter dem Einfluss von Maya, dachte Arjuna, die zeitweilige körperliche Beziehung zu seinen Verwandten sei wichtiger als seine ewige spirituelle Beziehung zu Krishna. Das Ziel der ganzen Gita ist es, uns zu lehren, dass ein Lebewesen als Krishnas ewiger Diener nie von Krishna getrennt sein kann, weshalb seine Vorstellung, eine von Krishna getrennte Identität zu besitzen, Maya ist. Die Lebewesen haben als getrennte Bestandteile des Höchsten eine Aufgabe zu erfüllen. Doch weil sie diese Aufgabe vergessen haben, wandern sie seit unvordenklichen Zeiten von Körper zu Körper und werden Menschen, Tiere, Halbgötter und so weiter. Solche körperlichen Unterschiede entstehen, weil die Lebewesen den transzendentalen Dienst des Herrn vergessen haben. Wenn man aber durch Krishna-Bewusstsein im transzendentalen Dienst tätig ist, wird man sogleich von dieser Illusion befreit. Solch reines Wissen kann man nur erlangen, wenn man sich an einen echten spirituellen Meister wendet. Und so vermeidet man auch den Fehler zu glauben, das Lebewesen sei Krishna ebenbürtig. Vollkommenes Wissen bedeutet zu verstehen, dass die höchste Seele, Krishna, die höchste Zuflucht für alle Lebewesen ist und dass die Lebewesen, die diesen Schutz aufgeben, von der materiellen Energie getäuscht werden und sich einbilden, getrennt von Krishna zu existieren. So geraten sie unter den Einfluss verschiedener Formen materieller Identität und vergessen Krishna. Wenn solche getäuschten Lebewesen jedoch ihr Krishna-Bewusstsein entwickeln, muss man verstehen, dass sie sich auf dem Pfad der Befreiung befinden. Dies wird im Bhagavatam 2.10.6 bestätigt. Mukti hitvanyata rupam svarupena vyavastiti. Befreiung bedeutet in seiner wesensgemäßen Stellung als ewiger Diener Krishnas, das heißt im Krishna-Bewusstsein verankert zu sein. Namaum Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Nitti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyare Shatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadata Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Dieser Text taucht auf im vierten Kapitel der Gita, welches sich mit transzendentalem Wissen beschäftigt. Zu Anfang des vierten Kapitels hatte Sri Krishna gesagt, auf welche Weise man transzendentales Wissen bekommt. Und hier spricht er darüber, was der Inhalt von transzendentalem Wissen ist. Krishna hat er erklärt, dass dieses spirituelle Wissen, was er seinem Schüler Arjuna erklärte, schon vor langer Zeit, wollen wir einmal sagen, von ihm zu einer anderen großen Persönlichkeit erklärt wurde. Und dass dieses transzendentale Wissen dann heruntergereicht wurde durch eine sogenannte Schülernachfolge, eine Kette von spirituellen Lehrern oder spirituellen Meistern, bis diese Kette versiegte, wie ein Bach oder wie ein Fluss, der in der Wüste versickert. Er war dann extra, Krishna war dann, hatte extra dann noch einmal zu Arjuna das gleiche unsterbliche Wissen der Bhagavad Gita gesprochen, sodass die Kette wieder hergestellt wurde und das Wissen weiter fließen konnte, bis in die verschiedenen Zeitepochen des Universums oder der Menschheitsgeschichte. Also hier in diesem Text spricht Krishna genau, was man dann empfängt von der Schülernachfolge oder der Kette der spirituellen Lehrer. Er sagt ganz einfach, dass es Wissen ist, welches unsere ewige Beziehung zu Krishna oder zu ihm wieder herstellt. Durch Wissen kann eine Beziehung wiederhergestellt werden. Zum Beispiel kann es vorkommen, dass es in der Kriegszeit oft vorgekommen, dass Eltern von ihren Kindern getrennt wurden auf der Flucht, und dann gab es eine Situation, wo dem Eltern dann gesagt wurde, dass es hier dein Sohn, und der Sohn wurde auch in Kenntnis davon gesetzt, und so fing diese Beziehung wieder an. Wir haben im Augenblick, so sagen die Schriften, unsere klare Beziehung zu Krishna vergessen, aber durch Wissen ist es möglich, diese Beziehung wieder zu beleben. Ein deutscher Philosoph, dessen Namen ich nicht kenne, aber vielleicht kann Katrin dieses Zitat finden. Du studierst doch Philosophie, ne? Er sagte einmal, die Frage ist eigentlich nicht, gibt es Gott? Das ist eigentlich nicht die Frage. Die Frage ist, ist er zugänglich oder erfahrbar? Nicht? Ich möchte das in einer etwas saloppen Art und Weise formulieren. Die Frage ist nicht so sehr, gibt es heute Abend etwas zu essen? Die Frage, die wirklich von Interesse ist, kriege ich heute was zu essen? Nicht? Was nützt mir die beste Erdbeertorte, wenn ich sie nicht essen kann? Wenn ich keinen Zugang, keine Verbindung habe? Ich glaube, dass wir mit diesem Thema einen guten, oder mit diesem doch etwas sehr, es klingt fast opportunistisch, aber mit diesem Zugang doch viel anfangen können. Was nützen uns große Spekulationen über Krishna, ob er so ist oder so ist oder so ist? Was eigentlich von Wichtigkeit ist, ist eine Erfahrung, die uns selber belehrt oder die uns selber ganz klar darüber informiert, ja, das ist Krishna und das ist meine Beziehung zu Krishna. Srila Prabhupada sprach einmal darüber in Denver. Er sagte, es ist nicht so sinnvoll, darüber zu spekulieren, wie es sich wohl anfühlen mag, wenn man genug gegessen hat. Es ist besser, man isst und hat dann ein großes Gefühl der Sättigung. Da braucht einem keiner zu sagen, Bharata, jetzt bist du satt, sondern das weiß man einfach. Man hat gegessen, man hat die Erfahrung gemacht und die Erfahrung spricht lauter als 1000 theoretische Worte. So, Srila Prabhupada, wer den Namen noch nicht kennt, das ist der Begründer unserer Bewegung, wollte, dass seine Devotees diese Erfahrung machen konnten. Ich kann mich deutlich daran erinnern, das war im Jahre 1970 und Srila Prabhupada wurde sehr, sehr krank. Es gab dann eine herzzerreißende Abschiedsszene im New Yorker Airport, denn er war so krank, dass er mehrere Male geäußert hatte, dass er nicht wissen würde, ob er jemals wieder in den Westen kommen könne. So, die Devotees waren sehr, sehr bekümmert. Ihr spiritueller Meister hatte sich sozusagen schon einmal im Vorfeld verabschiedet. Nun im Airport sagte er ihnen, macht euch jedoch keine Sorgen, sagte Srila Prabhupada ihnen. Krishna wird euch schon beschützen. Er stellte damit die Möglichkeit, dass er nicht mehr da sein würde und nicht mehr weiter seine Schüler führen könne, aber sie brauchten sich ja keine Sorgen zu machen. Krishna sei ja da für sie. Er würde sie schon beschützen und sie weiter. Das deutet darauf hin, dass Srila Prabhupada uns anhielt, eine, sagen wir mal, Verwirklichung von Krishna zu machen, die so stark ist, dass wir dadurch alle zum Leben notwendigen Dinge erhalten würden. Krishna wird für euch sorgen. Das ist, was eigentlich das Ziel einer spirituellen Bewegung sein muss und was eigentlich auch das Ziel des Lebens ist. Nun, eine Beziehung zu Krishna zu entwickeln, ist eine Sache, die knifflig sein kann, um es mal in Hamburger Deutsch zu formulieren. Es kann eine knifflige Angelegenheit sein. Und zwar aufgrund von einer verblüffenden Tatsache. Eigentlich ist ja, herzlich willkommen, jedes Lebewesen mit seinem Ursprung, mit Krishna, verwandt. Ist eine Beziehung der Verwandtschaft. Verwandtschaft nun wird definiert in einem Dictionary als eine Beziehung, eine Verbindung durch das Blut. Zum Beispiel bin ich mit meinem Bruder verwandt. Wie in unseren Adern fließt das gleiche Blut. Und ich bin mit Madhusudan verwandt, richtig? Und mit, wie heißt du nochmal, Brahmi? Oh, der Onkel weiß die, ne? Ich weiß deinen Namen natürlich. Und der Kleine, nicht sagen, ich weiß, wie du heißt, Damodar. Richtig? Gut. Wir sind verwandt. In unseren Adern fließt eine bestimmte Blutsmischung, die nicht besonders edel ist, aber ist eine Verwandtschaft. Verwandtschaft, deswegen weiß ich, der kleine Damodar, als der noch sehr klein war und der mich einmal im Fernsehen sah, war in seinem Herzen eine natürliche Bedürfnis der Kontaktaufnahme da und er ging mit seiner kleinen Milchflasche zum Fernseher und steckte es mir wohlwollend in den Mund. Nicht? Verwandtschaft. Verwandtschaft ist etwas sehr, sehr Greifbares, etwas, was sehr natürliche Züge auch annehmen kann. Wir sind mit Krishna sehr eng verbunden, allerdings nicht durch das Blut, Mit anderen Worten, herzlich willkommen, guten Abend, wir haben noch einen Ehrenplatz beim Fan für Sie reserviert. Herzlich willkommen. Namaste. Wir sind mit Krishna auf einer spirituellen Art und Weise verwandt. Der Körper, der aus den materiellen Elementen besteht, hat keine direkte Beziehung zu Krishna. Die Seele hat eine direkte Beziehung zu Krishna. Und wir müssen deswegen, wenn wir diese Verwandtschaft bzw. spirituelle Beziehung erfahren möchten, unbedingt auf eine spirituelle Ebene kommen. Ein Mensch, der völlig im materiellen Bewusstsein verankert ist, der sich völlig mit dem physischen Körper identifiziert und somit in einer falschen Identität lebt, nicht ein Mensch, der völlig im falschen Ego ist, kann nicht spüren, kann diese spirituelle Beziehung nicht verwirklichen. Immer Bhagavatam heißt es, Evang Prasanna Manaso Bhagavat Bhakti Yogataha. Das heißt, wenn man auf einer bestimmten Ebene situiert ist, einer spirituellen Ebene, kann man auf wissenschaftliche Art und Weise, wird so übersetzt, Prabhupada das, seine Beziehung zu Krishna verwirklichen. Dieses Wort wissenschaftliche Art und Weise muss richtig verstanden werden. Es gibt einen Unterschied zwischen Theorie und verwirklichtem Wissen oder jetzt mal in Sanskrit, Jnana, das ist theoretisches Wissen, das auf der Ebene des Geistes, des Denkens erworben wird. Und dann Vijnana, das ist spirituelles Wissen, was verwirklicht ist, erlebt, gesehen. Doch wie gesagt, dieses Vijnana-Wissen, dieses spirituelle Wissen, wird auf einer der Ebene der Selbstverwirklichung gemacht, wo man versteht, dass man eine ewige Seele ist und nicht der Körper. Dann kann man das tatsächlich sehr, sehr gut verwirklichen. Seht, im Augenblick spüren wir, dass wir eine bestimmte, ist unsere Beziehung zu Krishna oder unser Erleben von dieser Beziehung vielleicht in einigen Fällen noch sehr, sehr theoretisch. Wir wissen, dass wir eine Beziehung haben, ungefähr so wie ein Staatsbürger weiß, dass da ein König ist, der mein König ist. Das ist eine sehr distanzierte Verwirklichung. Oder wollen wir das mal hier, ich will es mal in deutsche Terminologie umbringen. Wir alle wissen, es gibt Kohl. Da muss man sofort lachen, wenn man diese Vergleiche sieht. Er ist schon ein bisschen, sagen wir mal, er greift nicht so wirklich. Aber wir haben keine sehr direkte Beziehung zu Herrn Kohl. Ich habe Herrn Kohl einmal eine Bhagavad Gita gegeben, aber die Zeit reichte nicht aus zu tiefen Gesprächen. Es war dann nur, hallo Kohl, Helmut Kohl, hallo, das war alles. Nicht? So ist es auch mit der Beziehung des normalen Menschen zu Gott. Er weiß es wohl da irgendwie, aber sie ist doch sehr, sehr distanziert, weil eben diese Ebene, man sagt dazu Vasudev-Ebene oder Vishuddha-Sattva-Ebene, nicht erreicht ist. So, wenn jemand anfängt auf dem Vorgang der Selbstverwirklichung, dann weiß er theoretisch, ich bin Teil von Krishna, ich bin Teil Gottes, ich bin nicht der Körper, ich bin spirituelle Seele. Ich glaube, wir sprechen da eine ähnliche Sprache. Und in diesem Augenblick, wo einem das klar wird, versteht man, wenn ich nicht der Körper bin, sollte meine Beziehung... Du kannst, wenn du möchtest, in das Gästezimmer gehen und dann auf den Balkon da oben, wo sich das Kind wohlfühlen wird in der Frühlingsluft und gleichzeitig ein bisschen private Atmosphäre da ist, weil es das Kind hungrig ist. Wenn man versteht, ich bin nicht der materielle Körper, ich bin Seele im Körper, versteht man, meine Beziehung sollte mehr mit der höchsten Seele sein, mit Krishna, als mit dem Körper. Ich glaube, dass viele, die sich entscheiden, ein spirituelles Leben zu führen, oder sagen wir mal, die eine spirituelle Einweihung suchen, ins spirituelle Wissen, dieses Verständnis haben. Die wachen eines Tages auf und merken, gehen vor den Spiegel, stehen da so ein bisschen überlegend davor und die Frage taucht auf, bin ich das denn da? Und man merkt, nein, ich bin eigentlich da drin. Ich habe es einmal so ausgedrückt, es ist nicht so, dass wir Menschen sind und eine Seele haben. Es ist vielmehr so, dass wir Seele sind und einen Mensch haben. Wir sind in diesem physischen Körper, der uns als ein Fahrzeug dient, in diesem materiellen Dasein. Und wenn wir uns mit diesem Fahrzeug identifizieren, haben wir ein gewisses Problem. Stellt euch mal vor, jemand identifiziert sich mit seinem Auto und von morgens bis abends putzt er es. Wir würden sagen, du schenkst ihm zu viel Aufmerksamkeit. Das ist ein Transportmittel. Ein bisschen Putzen ist wohl manchmal nötig, aber nicht von morgens bis abends und nicht jeden Tag. So ist auch die Einstellung eines Menschen, der, sagen wir mal, vernünftig geworden ist und zum spirituellen Wissen gekommen ist, zu seinem Körper eine andere, als die Einstellung, die ein Mensch hat, der sich völlig und ganz und gar mit dem Körper identifiziert. Er versteht, meine Beziehung sollte nicht so sehr mit diesem Fahrzeug sein, wie mit Krishna, mit Gott. Ich hatte mir hier was notiert. Weil er verwirklicht, dass er selbst spirituell ist und Krishna die höchste spirituelle Persönlichkeit, weiß er, dass er eine enge Beziehung mit Krishna haben sollte und nicht mit dem Körper. Diese Beziehung zu erfahren ist so ungefähr, Hare Krishna, herzlich willkommen, wie sagt man, auf Wiedersehen. So, wer diese Beziehung zu Krishna erfährt, ist ungefähr so wie ein Blatt, was an einem Baum wächst und von der Kraft, die durch den Baum strömt, den Saft sozusagen, ganz und gar erfüllt wird und ganz und gar belebt wird. Wenn es uns also gelingt, unsere Beziehung zu Krishna zu entwickeln, wird es für uns möglich sein, eine unglaubliche Kraft zu erleben. Das Beispiel mit dem Blatt ist so plausibel. Ein Blatt an einem Baum wird durchströmt von dem Saft, der es erfüllt und der es stärkt und der es kräftig macht. So, diese Beziehung zu Krishna ist das Schönste, was man sich vorstellen kann. Wenn wir aber nicht diese Beziehung zu Krishna erfahren in unserem täglichen Leben, so sind wir wie abgestorbene Blätter, die so ein bisschen auf dem Boden liegen und einfach nur so vergammeln. War auch ein hamburgisches Deutsch. Ich wollte euch noch kurz etwas vorlesen von Srila Prabhupada zu diesem Thema. Er sagte, wir alle haben eine ewige Beziehung zu Krishna. Reine Liebe zu Krishna existiert ewig im Herzen aller Lebewesen. Wenn das Herz gereinigt ist durch das Hören und Chanten, dann wacht das Lebewesen ganz natürlich auf. Nicht? Dann kommt es in diese Beziehung, wächst in diese Beziehung hinein und lebt in dieser Beziehung. Dafür steht eigentlich unsere Bewegung für Krishna-Bewusstsein, diese Liebe zu Krishna wieder zum Vorschein zu bringen. Und die müssen nicht denken, dass das etwas Unnatürliches ist. Es ist bereits da. Lasst uns mal ganz kurz einen langsamen Herangehensweg wählen. Normalerweise liebt jeder sich selbst. Nicht? Wie man so schön sagt. Katrin, willst du der Mutter nicht etwas Prasadam anbieten noch? Die sind schon weg. Renn doch kurz, das ist sehr wichtig zu sein. Kein Tempelbesuch ohne Prasadam. So, wie hieß das, wie soll ich das so schön sagen? Ich war eben bei der Mutter. Ja, jeder liebt sich selbst, ne? Sehr stark. Das ist, glaube ich, bei jedem von uns sehr deutlich. Kennt ihr das? Eigenliebe? Jedem das Seine und wir das Meiste. So sagt der Mensch im materiellen Leben normalerweise. Warum liebt der Materialist so sehr seinen Körper, dass er Tag und Nacht arbeitet, damit er eine schöne Wohnung hat, in der er sich wirklich schön fühlt, ein Lautsprecher, aus dem Brahms und Beethoven tönt und Shelter dröhnt. Nicht? Warum ein Auto? Warum gute Kost? Sicherheit und so weiter für den physischen Körper. Weil da eine Seele drin ist. Weil wir da drin sind. Wenn der Körper nur so, sagen wir mal, aus Materie bestehen würde, dann würde kein besonderer Anreiz für uns bestehen, den Körper zu versuchen zu erhalten, am Leben zu erhalten. Weil wir aber eine ewige Seele sind, in dem Körper wollen wir Umstände schaffen, in denen wir bestehen, in denen wir existieren und leben können. Und warum, also wir lieben uns, weil wir die Seele lieben. Und warum lieben wir die Seele? Nun, ganz einfach, weil sie ein Teil von Krishna ist. Weil sie ein ewiges Teil von Krishna ist. So, alle Formen der Liebe, die es in dieser Welt gibt, sind eigentlich nur missglückte Versuche, Krishna zu lieben. Wenn ihr in der Frühlingssaison euch verliebt, erinnert euch daran, es kommt aus dem Herzensgrund, unter dem Seelengrund dieses Gefühl. Ihr sucht nach Krishna. Wenn ihr Mitleid empfindet zu Menschen, denen ihr helfen möchtet, wisst, dass diese Neigung aus dem ursprünglichen Motiv kommt, Krishna zu lieben. Wenn wir diese Liebe voll und ganz entwickeln zu Krishna, dann wird es sehr, sehr einfach. Und dazu ist es manchmal sehr gut, einfach zu werden. Ich muss mich an die lieben Zusammenhang an die Bibel erinnern, wo es sagt, werdet wie Kinder. Kennt ihr das? Gerade vor ein paar Tagen habe ich eine fantastische Illustration darüber gehört, und zwar gab es ein kleines Mädchen in Südafrika, gibt es noch immer. Ich muss jetzt mal gerade überlegen, wie sie heißt. Machst du dich erinnern? Nennen wir sie Mangala, die Glücksverheißende. Dieses kleine Mädchen, ungefähr 8 Jahre alt, kam einmal zu einer Vorlesung von Indra Dyumna Maharaj. Das ist auch jetzt etwas für die Kinder zu hören, muss ich gerade sagen. Damodar, bist du noch mit uns?
Ja.
Gut. Das war eine Vorlesung, wo der Maharaj darüber sprach, wie Krishna oder wie Lord Nrisimhadev, das ist ein Name für Krishna, seine Devotees beschützt. So nach der Vorlesung kam die kleine Mangala, war vielleicht 8 Jahre,
zu Indradumna Maharaj und sagte, ich habe Nrisimhadev gesehen. Er hat den gelben Dhoti an und ganz intensive Augen. Oh, sagte Indradumna Maharaj, es ist schon ein bisschen spät, vielleicht für dich, du solltest vielleicht jetzt nach Hause gehen und schlafen, denn ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn jemand so mit wilden Augen auf einem kommt und sagt, ich habe Gott gesehen, dann denkt man, vielleicht hat er da irgendwie Psychologisches, das vielleicht zu erklären. Nicht? Er hat den Vatersuchkomplex entwickelt oder irgend sowas. Nicht? So, in der Dummnummer stand ein kleines Mädchen. So, am nächsten Morgen hörte er vor seinem Zimmer so kleine Kinder tapfen, zack, 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 ein Klopfen, und er machte die Tür auf, er war ein bisschen verschlafen noch, und sah da drei Kinder da, und unter ihnen die kleine Mangala. Und der Junge sagte, Mangala will dir was sagen. Dann sprach Mangala ganz freudig, und er hatte eine ganz große Mähne. Ja, ja, kleine Mangala, schon gut. Ich habe viel zu tun, ich muss jetzt ins Komm rein. Und aber etwas in ihm regte sich. Was wenn? Übernächsten Tag sah er die Eltern von Mangala. Und er wollte also jetzt nicht sagen, hat eure Tochter Gott gesehen? Weil er sich ein bisschen blöd vorkam, so als Swami, älterer Guru, nicht? Dass die sagen, auch du bist ja sehr sentimental heute aufgelegt, nicht? Sondern er sagte es ganz vorsichtig, ist in eurem Kind irgendwas Besonderes? Ja, sagte der Vater, sie hat Krishna gesehen, sie hat eine Nrisimhadev gesehen. Sagte er, erzähl mir alles. Da ging sie unter einen Baum und die Frau kam auch mit und sagte, war im Tempel. Sie wohnten so 14 Kilometer vom Tempel, die Eltern und das Kind. Und setzte sich unter den Baum und der Servant kam an. Maharaj, dein Prasadam ist fertig. Ich will kein Prasadam essen, sagte er. Nie wieder Prasadam. Und schickte den Servant weg, der ganz verdattert wegging. Also erzähl mir bitte was, wie Mangala Lord Nrisimhadev gesehen hat, fragte dann Indradumna Maharaj. Ja, sagte der Vater, das ist schon eine besondere Geschichte. Am Abend, es war eine Mitsommernacht, ein Mitsommerabend, spielte die Mangala bei Nachbarn über die Straße. Ich war im Garten und jätete Unkraut. Und Chintamani kochte das Abendessen. Und als sie fertig war, das ist immer seine Frau, rief sie über die Straße, Mangala, Essen ist fertig, komm. Und Mangala war sehr hungrig und lief über die Straße, ohne nach links und rechts zu gucken. So, auf dieser Straße kam ein Auto, was unglaublich schnell war, der Fahrer wollte nach Hause fahren, schnell nach Hause kommen, mit einer großen Geschwindigkeit längst. Und alles, was die Eltern hörten, ist dieser Sound, den man sein Leben nicht vergisst. Boom! Dumpfes Zusammenstoßen. Der Vater sprang sofort über den Zaun, brach sich das Bein, als er landete, und die Mutter Chintamani fiel in der Küche gleich ohnmächtig zu Boden runter. Und die Nacht, man hörte, es war so ein Riesen, ein dumpfes Bumm. Und das Kreischen der Autobremsen und so weiter und so fort davor noch. Und dann Bumm. Die Nachbarn kamen alle herumgelaufen und sahen die kleine Mangala, die also 10 Meter durch die Luft geschleudert worden war und auf den Boden aufgeschlagen war, besinnungslos auf dem Boden. Die Nachbarn weinten alle, die Mangala war so süß und so aufgeweckt. Und nun, der Autofahrer fuhr schnell weiter, weil er wusste, er hat ein Kind getötet. Und das ist toll. Und er war zu schnell gefahren. Doch er wurde doch das hat er von der anderen Seite, stellte die Szenario vor, war ein Polizeiwagen gekommen, der alles gesehen hatte. Und als er sah, dass der Kindermörder davonfuhr, parkierte er das Auto so auf der Straße, dass er nicht durchkommte, sprang aus dem Auto raus, legte den erstmal vorsichtshalber in Handschellen und tat ihn in sein Auto rein, in den Polizeiwagen, und stürzte dann hin. Und als er traf dann den Vater, der da auf dem Boden da zu seiner Tochter hin wollte, sagte, ich muss sie vorbereiten, das Kind, also und so weiter. Und der Vater konnte gar nicht hören, und sie sahen das Kind da liegen und fuhr. Sie wollten so, sie riefen die Ambulanz an, und die Ambulanz schob dann so ein Tuch unter die Mangala, nicht? Weil wenn es so starke Frakturen gibt, Knöchelbrüche und innere Verletzungen, darf man das nicht anrühren, wenn man nicht kundig ist, weil dann noch schlimmere Sachen, innere Blutung kommen. Also wurde runtergeschoben, wurde dann in den Ambulanzwagen geholt, kein Lebenszeichen war da. Zum ersten Hospital gefahren, die weigerten sich sofort, etwas zu tun zu haben mit ihm. Unser Hauptchirurg ist schon nach Hause, und fahren Sie bitte zum nächsten Hospital. Und da wurde es dann hingebracht. Die Mangala wurde gleich und das Röntgen, das ist das Erste, was man macht, eine Röntgenaufnahme. Die Schwester, die das tat, kam dann mit dem Bild zum Arzt, und der Arzt, der schon total mulmig war, zog das ab und sah das Bild. Sagte, jetzt ist keine Zeit zum Scherzen. Holte die Schwester hin und sagte, Sie haben das falsche Bild gebracht. Die Schwester sagte, sorry, da war nur ein Fall heute da, und nur ein ganz Röntgenbild. Suchte nochmal alles ab. Quatsch, sagte der Arzt, und ging dann selber hin und machte nochmal ein Röntgenbild. Macht es persönlich und zog es wieder ab und sagt, das ist nicht möglich. Das ist nicht möglich. Und in dem Augenblick kam die kleine Mangala hoch, die da lag, und sagte, Sie sagen das, weil Sie kein Vertrauen in Krishna haben. Und jeder guckte das Kind an. So wie ein Geist, der plötzlich erschienen ist. Es ist doch möglich. Lord Nrsingadev hat mich aufgefangen. Der Arzt sagte, also, ich möchte hier jetzt mich kurz verabschieden, und ging in den Saal und sagte, ging plötzlich ins Zimmer und saß da. Da waren Zeugen da, 20 Zeugen, was geschehen war. Nicht? Und ging dann zurück und sagte, nun glaube ich an Krishna. Und da war nichts mehr zu sagen, nichts mehr zu tun. Das Kind wurde nach Hause gebracht, dem ging blenden, das aß das Essen, was angerichtet war. Und dann, so sagte dann der Vater, dann fragte ich natürlich, was geschehen war. Mangala sagte so, ich hörte Mutti rufen und bin dann schnell, weil ich so hungrig war, rübergelaufen und habe vergessen, nach links zu gucken und nach rechts zu gucken. Ich weiß, Peter, das ist nicht okay, aber war so hungrig. Und dann kam das Auto und hat mich angefahren, und ich flog durch die Luft. Und dann sah ich Lord Nrsingadev, und er fing mich auf, und ich war sehr beunruhigt, ich dachte, ich muss sterben jetzt. Und er sagte, mach dir keine Sorge, alles wird okay sein. Und dann setzte er mich auf die Arm. Und da war auf beiden Unterarmen ein perfekten, so ein Ratscher, wie durch einen Fingernagel. So ein Ratscher, kennt ihr, sagt man das in Deutsch? So ein Kratzer, sagt man vielleicht. Ja, Kratzer war da auf beiden Seiten. Und seit der Zeit, in der Dunkelmann, ich war total begeistert und sagte, er verehrt ja Lord Machine Dave seit langer, langer Zeit schon. Und dann sagte der Vater so, die Artig fängt jetzt gerade an. Ich möchte gerne zur Artig gehen. Und ja, ja, sagte in der Dunkel, mach mal. Und er sah dann die kleine Mangala noch spielen. Und sagte, Mangala, komm doch mal her. Mangala, hast du schon gegessen? Nö, sagte Mangala, ich wollte zur Artig gehen und nach der Artig esse ich was, wenn es was gibt, wenn die noch was da haben. Mangala, ich habe, für mich ist gerade Prasadam angerichtet worden. Er hat dann den Servant geholt. Du, ich möchte mein Frühstücks-Prasadam essen und bring doch auch einen Teller für Mangala. Ich esse heute mit Mangala zusammen. Der Servant sagte, Maharaj, bist du okay? Heute, du wolltest doch eigentlich gar nicht Prasadam essen. Nie wieder, hattest du gesagt. Geht es dir gut? Ja doch, mir geht es sehr gut. Und dann ging er weg. Und dann will er noch mit dem Kind zusammen essen. Das ist ja auch sehr ungewöhnlich für unser Maharaj. Und sie aßen dann und haben so gesprochen. Sag mir, wie genau sah Lord Nisingadev aus? Ja, ich hab's doch schon gesagt, sagte Mangala. Hat er einen goldenen Dhoti an? Und sehr zornige Augen, aber als er mich sah, war er sehr gütig. Und dann hat er eine so große Mähne. Dann, aber jetzt muss ich zur Arti gehen, Maharaj. Ja, ja, geh nur. Aber ich habe noch nicht zu Ende gegessen. Kein Problem, Mangala. Kein Problem. Und dann ging. Ja, und kein Problem. Ich gebe es nachher zu den Kühen. Geh man ruhig. Und dann, als keiner guckte, aß er das ganze Plätzchen. Mahaprasada. Und jemand, der Krishna gesehen hat, das ist von besonderer Seele. Und so aß er dann das Plate auf und so weiter. Ich möchte euch noch zu sagen, diese Geschichte hat noch ein Ende. Und zwar waren ja diese 20 Zeugen da, die Nachbarn, die alle kamen, als sie dieses Kreischen hörten. Könnt ihr euch das vorstellen? Mittsommerlicher Abend und man hört das und dann sieht man das Kind da liegen, total besinnungslos. Das sitzt schon und dann haben die alle gehört, wie der Chirurg also sagte, ich glaube jetzt an Krishna. Da ist jetzt ein Namhata-Zentrum gegründet worden mit 20 vertrauensvollen Nachbarn, nicht? Das vergessen die auch nicht wieder. So, ich wollte euch das sagen als eine Art Ermutigung am Abend. Wir haben eine Beziehung zu Krishna und wir müssen uns Gedanken machen über diese Beziehung. Jeder für sich selber. Für Mangala war das klar. Nicht? Und für Yeyataman Prapadyante Tangs Tataiva Vajam Yam. Krishna sagt ja, in dem Maße, wie sich jemand mir zuwendet, in dem Maße belohne ich ihn. Wir müssen uns mal anfangen, über diese Beziehung Gedanken zu machen. Nichts in dieser Welt ist so faszinierend wie Beziehung. Und durch nichts wird so viel Glück erfahren wie durch Beziehung. Und durch nichts wird so viel Schmerz erfahren wie durch Beziehung. Aber was ist bei all diesen Beziehungskisten unsere Beziehung zu Krishna? Wir sind so in den weltlichen Beziehungen vertieft. Mal sind wir glücklich und mal sind wir leidig und mal sind wir sie alle leid. Nicht? Was ist mit unserer Beziehung zu Krishna? Sehr wichtig, Lakshmi Sahar. Sehr wichtig. Steven, sehr wichtig. Da ist eine Beziehung da, die einfach bedeckt ist. Ist es skandalös, wenn jemand daran nicht denkt, da was zu machen? Vielen herzlichen Dank. Ich muss mich entschuldigen für diejenigen, die mein Temperament nicht gewöhnt sind. Ist das manchmal ungewöhnlich. Aber so, ich wollte heute mal ganz grundlegend also darüber sprechen, indem ich eine kleine Motivation wollte. Wir werden morgen hören, erstmal ganz grundlegende Dinge, wie unsere Beziehungen sind, und dann übermorgen, wie wir nun diese Beziehung aufdecken können, was wir tun müssen. Ich kann mich da einmal dran erinnern, da kam ein Mönch in ein atheistisches Dorf und die Leute sagten: Zeig mir Gott, dann glauben wir an ihn. Der Mönch sagte: Bevor ich spreche, möchte ich ein Glas Milch haben. Ich bin so geschwächt. Natürlich brachten alle das Milch. Dann guckte er in das Milchglas und sagte: Zeig mir die Buttermilch, dann glaube ich an sie. Versteht ihr? Die Buttermilch ist in der Milch drin, genau wie die Butter. Es bedarf allerdings eines bestimmten Vorganges, um diese Buttermilch herauszuholen und auch die Butter zu gewinnen. Das ist eine alte Geschichte, eine moderne Geschichte ist, einmal kam ein Journalist zu Srila Prabhupada und sagte: Kannst du mir Gott zeigen? So herausfordernd. Prabhupada sagte: Ja. Mit der Antwort hatte der Journalist wirklich nicht gerechnet und setzt wirklich, also den Mann zu, sagte, wie man es in Hamburgisch sagt, und setzte sich dann auf seinen Stuhl, rückte die Krawatte ein bisschen dichter. Man kann ja nie wissen, bei diesen Spiritualisten ist alles drin. Saß da also so wie jemand, der, sagen wir mal, oben auf der Achterbahn ist und ein großes Erlebnis spürt, im Vorfeld spürt, nicht? Und so. Oder kennt ihr das, wenn man als Kinder in die Horrorbahn geht? Ja, Horror, wie nennt man das?
Geisterbahn,
I'm sorry. Ja, dann setzt man sich so aufrecht hin und stabilisiert sich für die Dinge, die da kommen werden. Und so setzt er da auch hin. So ein bisschen so, hätte ich da bloß nicht mich da eingelassen. Nicht? Und Prabhupada lachte ihnen so schön und gütig aus und so. Ja, sagt er, aber zuerst einmal musst du so werden wie die hier. Und zeigt er auf die Devotees, auf die geweihten Krishnas, die einen bestimmten Vorgang anwenden in ihrem Leben. So, Krishna ist sichtbar, Krishna ist da und eine Beziehung ist sichtbar. Vergesst ihr doch nicht den Vorgang, der uns von der Mathe auf die spirituelle Ebene bringt, der Ebene, wo wir von den Trigunas, den drei Erscheinungsweisen, dominiert werden, zu der Ebene von Vishuddhasattva, wo keine Erscheinungsweisen mehr wirken. So, Hare Krishna. Da, wie gesagt, dies ist nur eine Motivierungsvorlesung, mit der ich ein gewisses Interesse versuche zu erwecken, sodass ihr es ermöglicht, zu den folgenden Vorlesungen zu kommen. Hare Krishna. Habt ihr irgendwelche Fragen zu diesem Thema? Ich bin sehr froh, Sie wiederzusehen. Und auch Ihre Frau. Und Magdalena und Robert. Also, ihr habt mir so eine große Freude gemacht, als Sie reinkamen. Noch so viele Bekannte, Varata. Warst du eigentlich auch in Indien, weil du so braun aussiehst?
Ja? Ich war nur ein Tag.
Toll. Dann Regina. Katrin. Renu, ne? Renu oder Raj? Was? Niraj. Ajay.
Yogisch.
Was?
Yogisch.
Yogisch, Ajay. Auch gut. Ajay, mit dem habe ich gesprochen, letztlich auch.
Ja.
Ist der hier im Hamburger Raum?
Doch, ja.
Lade ihn doch bitte mal ein abends. Und eine Flensburger Delegation ist auch eingetroffen. Toll. Schön, herzlich willkommen. Steven. Steffen da. Und die Kinder. Fühlt sich so wie so ein Familientreff, so wieder. Aber wirklich, denkt über dieses Thema mal existenziell nach. Wir müssen diese Beziehung zu Krishna erwecken und Krishna wartet drauf. Und Prabhupada hat gesagt, Krishna ist mehr daran interessiert als wir. Also, the door is open. Die Tür ist offen. Wir haben Krishna vergessen. Wir halten uns nicht mal, also bevor wir zum Krishna-Bewusstsein kommen, nicht mal an die einfachen Naturgesetze, die die Harmonie mit dem Kosmos ausdrücken. Aber Krishna ist nicht ungeduldig geworden, hat sich nicht von uns abgewandt. Er wartet einfach auf uns, dass wir die ersten Schritte machen, uns ihm zuzuwenden. Und wie gesagt, dazu gehört schon, es gibt Bhakti, die lebt und Bhakti, die nicht so lebt. Wenn man nur aus Pflicht seine Tätigkeit macht, ist das nicht so gut. Wenn man aber, wie Jiva Goswami sagt, mit Priti, mit dem Wunsch, Liebe zu entwickeln, seine Beziehung zu Krishna aufmacht, dann lebt plötzlich unser Bhakti. Dann lebt das. Dann offenbart sich Krishna. Seitdem ich darüber nachdenke, also das ist jetzt, das kommt immer so in Wellen, wo mir das auffällt. Mensch, du bist jetzt schon so lange im spirituellen Leben, denke ich dann. Aber du bist wie ein alter Mann, der noch immer am Kinderpult sitzt. Ich kann dir das vorstellen, so Kinderpult, ne? Robert und Magdalena, ihr kennt das schon so lange, aber ihr sitzt wie Erwachsene auf so einem kleinen Kindertischchen sozusagen, ne? Es ist ein interessanter Vergleich, nicht? In den Kinderzeiten des spirituellen Lebens ist es okay, wenn man so den ganzen Tag nicht einmal an Krishna denkt, nicht? Aber wenn man erwachsener wird, dann muss man dazu kommen, wie ist das Sanskrit Vers noch? Rita, Smartavyona Jatu Jet, keinen Augenblick vergisst man Krishna. Das ist das Ziel von unserem Bhakti. So, gut. Habt ihr noch irgendwelche Fragen? Bitte, wie war dein Name bitte noch?
Theo.
Theo, ja. Ich mag mich von erinnern, wir hatten uns im Toulouse-Institut kurz unterhalten, glaube ich.
Vor einem Jahr.
Ja, ja. Dein Gesicht ist mir aber noch in Erinnerung geblieben. Ja, Theo.
Ja, ich habe eine Frage zu dieser, was die Wiedergeburt betrifft.
Ja.
Wieso sind die Meerestiere oder Fische stehen unterhalb der Pflanzlichtwelt? Also jetzt in der Reihenfolge, wie die Seele wandelt.
Ja, ja.
Also die Seele, wie ich gelesen habe, ist zuerst in die Meereslebewesen und steigt dann auf zu den Pflanzlichtwelt und danach.
Erst noch in den, noch davor in die Insekten und Mikroben,
ja,
diese ganz,
aber
ganz,
die
ganz.
Die Fische stehen ganz am Ende, warum?
Ja, die stehen. Ja, soweit ich das verstanden habe, ist das Leben auf dem Land meistens, ja, da stehen Tempel, unter Wasser gibt es noch keine großen Tempel. die Vedas, da sind die Menschen mit den menschlichen Lebensformen auf dem Land und da wird spirituelles Wissen gelebt und gesprochen, sind spirituelle Kulturen da, während unter Wasser das nicht so ist. Das ist so ein Unterwasser, also so ein abgeschobener Bereich der Schöpfung, wenn man es betrachtet von der Möglichkeit zum spirituellen Leben zu kommen.
Also die Pflanzen haben mehr die Möglichkeit als die.
Ja, da kann ein großer Heiliger längst gehen und kann die Pflanze vielleicht, die Blume vielleicht nehmen und zu Krishna opfern.
Glücklicherweise ist Jesus
mal
übers Wasser gegangen.
Ja, und ja, das ist eine große Möglichkeit. Und nicht vergessen, Krishna ist sehr barmherzig auch zu den Fischen. Er ist in einer Inkarnation als Matsya-Avatar erschienen, um auch den Lebewesen Gunst zu erscheinen. Das wird richtig. Ihr seid jetzt bestimmt überrascht, dass ich die Evolutionsskala, darum geht es ja, von einer spirituellen Sicht her beleuchte und sage, die Fische sind deswegen unter den, den Landlebewesen einzustufen, weil sie eben kaum Möglichkeiten, nicht so viele Möglichkeiten zur spirituellen Erhebung haben. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur jedoch hat das einmal so analysiert, er hat gesagt, dass in allen Lebensformen eigentlich Inkarnationen Krishnas erscheinen, um, das ist ganz wichtig, das zu sagen, um den Nutzen zu erweisen. Nicht durch, nun, auf dem Land sind viel, viel mehr. Das ist, es gibt nur eine Matsya-Avatar. Doch, da gibt es noch die Kurma-Avatar. Gibt es noch unter Wasser. Nicht? Und so weiter. Aber die meisten Inkarnationen sind auf dem Land. Und da ist also mehr Möglichkeit zur Kontaktaufnahme.
Dann haben die Fische Glück, dass sie nicht geopfert werden,
sondern dann verspeist. Ja. Du meinst, die Fische haben dann sozusagen eigentlich nach der Logik sind sie ein bisschen unglückselig dran, dass sie nicht gegessen werden. Also, der menschliche Geist kann sehr. Ich würde es nicht gehen, vielleicht ist es ein bisschen nur. Ich kann es verstehen, dass ich da nicht so ganz begeistert zustimmen kann, aber das ist ein interessanter Gedanke. Ja. Gut.
Okay, noch eine andere Frage. Ja. Und zwar, wenn die Lust im materiellen Dasein, also in unserem Dasein, wenn das zur Folge hat, dass man zornig wird oder dass man neidisch wird oder dass man gewaltig wird, die Lust dafür die Ursache ist, hat die Lust aber ihren Ursprung auch bei Krishna, also im spirituellen.
Alles hat seine Ursache in Krishna, ja. Also auch Lust.
Also auch die Gewalt und auch das, was aus der Lust folgt. Demnach müsste ja, wenn Lust, sagen wir mal, Gewalt verursacht oder Zorn verursacht, wenn sie spiritualisiert wird oder im Namen Krishnas, wenn man im Namen Krishnas handelt, zum Beispiel gewaltig wird, so wie es auch auf dem Schlachtfeld war oder wie auch immer, dann ist es in dem Moment okay, so wie ich gelesen habe. Was aber nicht ganz nachvollziehbar ist, weil ich sehe da eine Gefahr drin, wenn man sagt, dass Gewalt in Ordnung ist, wenn man den Dienst der Krishna sagt.
Dann werden bald die Waffen gesegnet, nicht?
Ja, weil, genau, das haben wir ja schon alles erlebt.
Ja.
Das ist von der Kirche schon in allen möglichen Bereichen praktiziert worden. Mhm. Und bei den Moslems und von anderen Leuten auch. Und irgendwo sehe ich da ein Problem.
Ich habe mich da sehr mit auseinandergesetzt, weil ich in einem mehrere Ahimsa-Kongresse schon besucht habe. Wir veranstalten jetzt in der nächsten Zukunft in Oldenburg solch einen Gewaltlos-Kongress an der Universität. Da möchte ich euch ganz herzlich einladen, besonders diejenigen, die ein akademisches Interesse mitbringen. Ajaya, das wäre sehr schön, wenn du auch mal kommen könntest. Oldenburg ist nicht allzu weit, für die normalen Menschen schon, aber für so schnelle Fahrer nicht. Da wird diese Frage immer wieder aufs Neue gestellt. Gewalt in der Bhagavad Gita. Nun, es geht sehr klar hervor, dass aus den Lehren der Gita im 16. Kapitel zum Beispiel, dass Gewalt, Arroganz und vor allen Dingen Damba, Stolz, eine dämonische Eigenschaft ist. Und als Arjuna das hört, reagiert er so ähnlich wie du. Er sagt zu dem Zeitpunkt sagte, er sagte dann, oh Krishna, ich werde bald gewalttätig werden auf dem Schlachtfeld. Heißt das, dass ich von dämonischer Art bin? Er ist sich gar nicht mehr so sicher, was seine Zuordnung betrifft. Er ist ein Krieger. Und Krishna sagte, nein, du bist mit göttlichen Eigenschaften geboren. Und trotzdem bleibt dann jetzt, ist jetzt die Frage natürlich jetzt noch stärker da. Wie sollen wir denn die Gewalt in der Gita einordnen? Srila Prabhupada hat dazu einmal gesagt, Baladev Vidya Bhushan, ich will mal auf den Kommentar eingehen, auf den sich Prabhupada am meisten beruft, sprach davon, dass man einen Dorn zum Teil durch einen Dorn entfernt. Eine Dornentfernung. Ich weiß nicht, ob dir das mal geschehen ist im Leben, dass du in einen Dorn getreten bist. Das kann eine schmerzliche, kann ein bisschen schmerzhaft sein, wenn man ihn entfernt. Man macht das, wenn man keine Nadel hat, das kommt oft in Indien vor, mit dem Dorn. Da gibt es nämlich bestimmte Dornen, die ich euch zeigen kann, weil ich schon viel mit diesen Dingen zu tun gehabt habe, die nicht abbrechen. Nicht? Und kann man das rausnehmen. So, die Duryodhana, die Seite, die gegen Krishna angriff, war Adharma. Er war der Stolz personifiziert und eine teilweise Inkarnation von Kali und hatte versucht, die Pandavas zu vergiften, die Frau der Pandavas zu vergewaltigen, die Draupadi. Er hatte viele solche Dinge getan und war somit ein Dorn geworden, der entfernt werden musste durch Krishnas Wunsch. Diese Operation, die Krishna sozusagen auf dem Schlachtfeld vollführte und die ganzen dämonischen Streitmächte, die sich hinter Duryodhana stellten, diese Operation, die er tat, war die gleichbedeutend mit jemandem, der ein Dorn entfernt. Auch ein Chirurg tut von einer gewissen Perspektive aus betrachtet Gewalt anwenden. Wenn du in den Operationssaal gehst und jetzt deine Tai Chi Boxkenntnisse anwendest und ihn lass das! Ich beschütze hier im Namen der... Nicht? Das wäre nicht ein vernünftiges Auftreten in dieser Situation. So, hier war eine Operation nötig und wurde gemacht. Allerdings, das wird auch immer wieder betont, ich habe es gerade neulich wieder im Bhagavatam gelesen, ist jeder, der auf diesem göttlichen Schlachtfeld, welches gesegnet war durch die Präsenz Krishnas, gestorben ist, direkt in die spirituelle Welt gegangen, in seinem spirituellen Körper. So sehen wir das mit der Gewalt in der Gita. Also keine Angst, in der Gita kommt, ich habe es glaube ich mal gezählt, dreimal das Wort Ahimsa vor, als ein total anstrebenswertes Ziel. Kriege zu führen im Namen der Religion, das ist Fanatismus und wird nicht gebilligt. Nicht? Hier war ein besonderer Umstand da, der sich mit dem einem chirurgischen Eingriff vergleichen lässt. Ja, Theo? Studierst du Theologie? Das wäre ja perfekt. Theo und Theologie. Dobro, sorry, ich rede immer noch Jugoslawisch, ich habe immer nur jugoslawische Übersetzungen gehört. Sind wir fertig? Gut, dann möchte ich euch ganz herzlich einladen für morgen Abend zu kommen. Ich wäre froh, wenn ihr wieder zahlreich da seid. Alles Gute für euch, viel spirituelle Kraft. Und warum machen wir nicht einen kleinen, wir machen einfach ein interaktives Sachen. Ich möchte euch einmal eine Frage stellen, jetzt, die ihr morgen mitbringt. Ich werde es abfragen. Die Frage ist, an was denkt ihr, wenn ihr Krishna, den Namen Krishna hört? Das müsst ihr zu Hause tun, ihr sagt dann einfach Krishna und fangt dann an zu denken, was, und was das Erste ist, was euch in Gedanken kommt. Das sollt ihr morgen mitbringen. Wenn es privat ist, braucht ihr nicht zu sprechen. Manche Dinge sind zu privat. Nicht, da sagt man, ich weiß nicht. Dann möchte ich nicht in euer privates Leben natürlich eingreifen mit dieser Frage. Aber wenn ihr eine Antwort habt, die ihr mit den anderen teilen möchtet, können wir die morgen hören als Antwort. Gut. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gonantai ki.